Das ist ein bisschen wie Rätselraten, wenn man Weine blind verkostet und dann analysiert. Es passiert oft so zu schnell, dass man im Hamsterrad drinnen ist. Und ich finde, dafür ist unser Leben und unsere Energien, unsere Ressourcen sind dafür zu schade. Also es war im Auge des Zyklons im wahrsten Sinne des Wortes. Es war eine sehr, sehr intensive Zeit, aber unglaublich spannend. Natürlich auch ein Privileg als Südtirolerin eben in so einer wichtigen Position.
Hallo, da sind wir wieder bei Südstern Connect. Diesmal wieder mit mir, Verena Duregger, und einer sehr interessanten Gesprächspartnerin, die aus Wien zu uns gekommen ist. Ihr Lebenslauf ist wirklich alles andere als einseitig und gerade deshalb so spannend. Hanna Saint-Nicolas ist als eine von 6 Schwestern aufgewachsen, stark verwurzelt in Familie, Natur und den Bergen. Und doch ist sie früh hinaus in die Welt, nach Maastricht und Rom zum Studieren, nach Brüssel, Amsterdam und Wien zum Arbeiten. Sie hat European Studies studiert, in der EU-Politik und im politischen Krisenmodus in der Pandemie gearbeitet, Nachhaltigkeit im Unternehmenskontext verantwortet, zwischendurch eine Sommelier-Ausbildung gemacht und Theaterluft geschnuppert. Und jetzt? Zwischen Weinkeller und Weltpolitik, zwischen Wien und Südtirol, zwischen Auszeit und neuen Ideen bleibt sie vor allem eines – neugierig. Hallo Hanna.
Hallo Verena, danke für die Einladung.
Hanna, du bist mit 5 Schwestern aufgewachsen. Wie prägt einen das?
Ja, sehr. Also es ist etwas Wunderschönes. Und gleichzeitig lernt man halt auch viel fürs Leben, weil man ist nicht allein auf der Welt schon von Anfang an. Man lernt mit Geschwistern Sachen zu teilen. Man lernt sich auch durchzusetzen manchmal, was auch wichtig ist, gerade in der Berufswelt. Und gleichzeitig, muss ich sagen, ist die Verbindung zur Schwester schon auch nochmal was anderes, wie zu einer sehr guten Freundin, weil man weiß einfach, wenn es hart auf hart kommt, dann seien die allen für einen da.
Gemeinschaft, Zusammenhalt, manche die Sachen, gibt es auch Konkurrenz unter 6 Schwestern?
Nein, nicht wirklich. Also nicht bei den Sachen, wo es ernsthaft ist, jetzt wenn es darum geht, also wer am schnellsten auf dem Berg rum ist oder wer am besten kocht, dann vielleicht schon bei solchen Sachen. Aber beruflich nicht da. Und ich finde es ja ganz toll, dass wir eigentlich alle total unterschiedliche Sachen machen. Und deshalb kommt es nicht wirklich zur Konkurrenz.
Wer kocht jetzt am besten?
Ich logischerweise.
Natürlich nichts anderes habe ich mir jetzt erwartet. Stichpunkt Kochen oder Essen. Das war ganz, ganz wichtig bei euch seit jeher in der Familie. Du hast mir erzählt, 2-mal am Tag, seit es am Familientisch zusammenkam. Was bedeutet dir das, das gemeinsame Essen, wenn du wieder da bist?
Ja, das ist total was Schönes und das war tatsächlich etwas, was meine Mama sehr stark geprägt hat bei uns daheim. Das war der Moment, wir waren in der Schule, haben unsere Kurse gehabt, meine Mama da unterrichtet, mein Papa war viel unterwegs beruflich, aber die 2-mal am Tag hat man sich zusammengesetzt, aufeinander gewartet und das waren die Momente, wo wir einfach als Familie beisammen waren und auch politisiert haben, diskutiert haben, uns gegenseitig auch manchmal ein bisschen beim Spaß genommen haben. Aber das ist einfach für uns ganz was Wichtiges gewesen. Und ist ganz lustig, weil wie ich das erste Mal dann studieren gegangen bin und in einer WG war, war ich einfach gewohnt, dass man nicht allein ist, sondern dass man halt für viele Leute kocht. Und deshalb habe ich ganz am Anfang eben allem für 10 Leute gekocht. Und alle haben mich angeschaut.
Das ist sicher dankend aufgenommen worden,
ja,
oder?
Ja, eigentlich schon dann.
Also wenn du sagst, du bist dann zum Studieren gegangen, du bist ein Familienmensch, Hanna, und hast das allem sehr geliebt, da eingebunden zu sein. Und ich meine, mit 5 Schwestern ist ja allem irgendjemand um irgendwie. Und dann geht man weg und geht irgendwo hin, wo man sich niemand kennt. Mhm. Wie groß war das Heimweh und wie wichtig war die Entscheidung, recht allein in die Niederlande zu gehen, nach Maastricht schlussendlich?
Das war eigentlich ganz eine bewusste Entscheidung, weil wir eben sehr, sehr eng sind als Schwester und gleichzeitig war es mir wichtig, auch meinen eigenen Weg zu gehen. Und es war so, dass meine Eltern und Schwestern sind alle nach Wien gegangen und haben dort studiert. Und dann habe ich mich entschieden, einfach was anderes zu machen, auf Englisch auch zu studieren, in ein anderes Land zu gehen und dort European Studies zu studieren, was einfach in meiner Familie noch nicht vorhanden war, aber auch dem entsprochen hat. Jetzt nicht nur, weil es was anderes war, sondern weil es auch das war, was mir am meisten entsprochen hat und meine Interessen.
Wie hast du das Heimweh am Anfang überwunden?
Ja, indem ich meine ganze WG immer bekocht habe und wir gemeinsam gegessen habe. Nein, Scherz. Natürlich, der erste Winter in Holland war schwierig, weil ich es erst einmal realisiert habe, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man 300 Sonnentage im Jahr hat, sondern dass es auch mal jeden Tag monatelang regnen kann und dass man nicht den Himmel sieht. Und dass es total flach sein kann und man nicht immer die Berge in der Umgebung hat. Das sind Sachen, was man einfach erst zu schätzen lernt, wenn man sie nicht mehr hat. Aber gleichzeitig habe ich gewusst, dass das einfach eine Lernphase ist und dass es auch wichtig ist, dass man sich auch von der Familie lösen muss, jetzt ohne die engen Verbindungen, sagen wir so, zu lösen. Aber irgendwie muss jeder seinen eigenen Weg gehen und ich bin da total dankbar, weil dadurch sich dann in meinem Leben eben Türen eröffnet haben, die sich sonst wahrscheinlich nicht eröffnet hätten.
Und du hast ja auch was gefunden in den Niederlanden, was du vielleicht nicht als Sport oder als Hobby gefunden hast und was ein bisschen ein Gegensatz ist zu dem in die Berge unterwegs sein, was du siehst, von Kleinaualm getan hast.
Ganz genau, das Rudern, ja. Ich habe dann irgendwann für mich entdeckt, das war dann später in Amsterdam, dass was für mich eher noch ein Bergersatz ist, ist das Wasser. Und insofern habe ich dann begonnen, das Rudern auszuprobieren, was auch so ein Mannschaftssport ist. Und wo man den ganzen Körper trainiert, das ist eine super Sportart, die mir super getaugt hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine Sache, die mir ein bisschen fehlt von Holland.
Hast du daheim kein Rudergerät? Es gibt ja die tollen Rudergeräte.
Ja, das ist ja was anderes, ob man es auf dem Wasser macht oder ob man es wirklich oben im Fluss, oder ob man es daheim auf der Maschine macht, ist schon was anderes.
Also tust du es im Moment nicht mehr, oder?
Nein, eigentlich nicht mehr. Aber wer weiß, vielleicht wieder in der Zukunft.
Weil du dein Studium dann abgeschlossen hast, Hanna, hast du eigentlich schon mit deinem Auge geschielt, zurückzukommen? Und dann ist doch Brüssel geworden, also bist praktisch ins Nachbarland nachgezogen. Wie ist sie dahin gekommen? Also wie hat sie wirklich noch nach Brüssel verschlagen?
Genau, es war so, eigentlich habe ich mir schon immer gedacht, dass ich irgendwann wieder zurück in Südtirol landen werde. Und habe mir aber gedacht, ich werde nach dem Bachelorstudium noch ein Masterstudium machen. Aber weil ich wollte halt eigentlich zuerst nach dem Bachelorstudium, das sehr, sehr intensiv war, wollte mal ein bisschen eine praktische Berufserfahrung sammeln und habe deshalb mich für unterschiedliche Praktika beworben, unter anderem eben in Brüssel. Und und aus diesem Praktikum ist dann 4 Jahre intensive Zeit und Arbeit eben im Europäischen Parlament eben entstanden, wo ich wirklich einen Einblick gekriegt habe, wie europäisches Policymaking und Entscheidungstreffungen eben wie das passiert. Also es war ganz, ganz interessant.
Wie ist das so an der Schaltzentrale der Macht, sich zu befinden, wo wirklich die Entscheidungen getroffen werden oder die Weichen gestellt werden?
Ja, es war eigentlich etwas, was mich von damals als 21-Jährige total fasziniert hat, weil man einfach eben dort ist, wo am nächsten Tag, also die Sachen dann in der Zeitung stehen, da ist man am Tag davor halt dabei und in Verhandlungen drinnen und sieht halt eben so eher die Sachen aus einer anderen Perspektive dann am Ende. Also es war schon total spannend. Man ist, sagen wir so, am Puls der Zeit. Gleichzeitig ist es auch wichtig, dass man gerade eben in so einer Stadt wie Brüssel dann auch den Bezug zur Realität eben nicht verliert, dass man den Blick für die Menschen und fürs Leben da draußen nicht verliert. Und das war dann auch ein Grund dafür. Also ich war dann eben über 4 Jahre in Brüssel. War super spannend und auch wichtig, weil es halt eben auf einer Ebene ist, wo es wirklich ganz Europa eben dann beeinflusst, die Entscheidungen, die dort getroffen werden. Aber mir war es dann wichtig, eben das auch praktisch anzuwenden. Ich bin halt auch ein praktischer Mensch und deshalb bin ich dann auch zurück in die Privatwirtschaft, um die Gesetzgebung, die in Brüssel verhandelt wird, eben dann in die Tat umzusetzen, sagen wir so.
Das wirft man der Politik ja oft vor, dass sie eigentlich in Bezug zu den Menschen verliert. Das ist so etwas, was man so tagtäglich eigentlich auch der Zeitung entnimmt. Und du warst da wirklich richtig drin. Bei welcher Politikerin warst du in Brüssel?
Ich war bei der Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Das war eine österreichische grüne Abgeordnete. Und die war für mich sehr, sehr inspirierend, weil sie war Frau eben, die aus einem sehr konservativen Haus kommt und die erste offen lesbische Frau war in Österreich, die sich wirklich durchsetzen hat müssen und durchkämpfen hat müssen, um in diese Position zu kommen. Und mich immer gepusht hat und mir auch gezeigt hat, was man tun muss als Frau, um sich in einer oft männerdominierten Welt eben auch durchzusetzen.
Das und war wahrscheinlich findet man sich auch, oder? Weil ich kann mir vorstellen, man kann nicht im Büro von jedem Politiker die Arbeit machen, oder? Also es geht natürlich ja auch um die politischen Ansichten und so, die man ja im Hintergrund auch irgendwie mittragen
ja,
muss,
ja, auf jeden
oder?
Fall, natürlich. Also mir war eben Umweltschutz sehr wichtiges Anliegen und ich glaube, das ist auch dem geschuldet, dass ich einfach da in Südtirol in der schönen Natur aufgewachsen bin. Also es war für mich eigentlich immer ein Herzensanliegen, sei es Europa als auch der Umweltschutz. Und da haben wir es eigentlich ganz gut verstanden. Und natürlich ist es Zwischenmenschliche, dass man sich zwischenmenschlich gut versteht, ist auch sehr, sehr wichtig, weil am Ende kann jemand fachlich super sein, aber man muss sich auch vertrauen können. Das ist ganz wichtig.
Ich glaube, was du so in den 4 Jahren gemacht hast, ist eine ganz breite Range, oder? Von politischer, schwieriger Verhandlungen bis hin zu Konzert organisieren mit Conchita Wurst. Vielleicht lass uns daran noch teilhaben, wie
ja,
das war.
Ja, ganz genau. Das war nach den Europawahlen war praktisch also die Angelobung des neuen Europäischen Parlaments. Und da war es eben da meiner Chefin, also meiner damaligen der Vizepräsidentin, wichtig, dass man praktisch ein Zeichen vor dem Europäischen Parlament für Vielfalt setzt. Und zwar wollte sie deshalb die damals eben Eurovision Song Contest Gewinnerin, die Conchita Wurst, einladen, damit sie dort vor dem Europäischen Parlament ein Konzert für Vielfalt und für ein buntes Europa eben setzt. Und ich habe das dann damals eben organisieren dürfen. Habe sie dann auch vom Flughafen abgeholt, also Tom Neuwirth als Tom Neuwirth, und habe dann im Zuge des Tages dann die Transformation in Conchita Wurst und dann wieder zurück in Tom Neuwirth mitverfolgen dürfen. Es war ganz lustig, wie sich dann praktisch mit dem eigenen Team dann so der Umgang verändert hat. Also am Anfang war es er, dann wieder sie, dann wieder er. Es war ganz eine interessante Erfahrung, ja.
Hanna, dein Lebenslauf, wenn man sich den ein genauer anschaut, dann sieht man, dass du allem wieder ganz intensiv was gemacht hast und dass du dann manchmal auch wieder so einen Schritt zurückgegangen bist und vielleicht aus der Vogelperspektive ein wenig drauf zu schauen, was du getan hast. So hast du es auch da getan. Also 4 Jahre warst du in Brüssel, danach hast du noch einmal einen Master gemacht, also bist du noch einmal ins Studium gegangen und dann eben in die Praxis, wie du gesagt hast. Du wolltest eigentlich praktisch auch das anwenden. Erzähl uns ein wenig, wie es zu dir einkommst. Du bist dann ja bei Epson gelandet, als Corporate Sustainability Managerin. Was hast du da erlebt?
Also ich denke mal, wir haben ein Leben und das Leben, ich bin natürlich ein ehrgeiziger Mensch und will in dem Leben auch was Sinnvolles machen und was bewegen. Gleichzeitig ist mir es wichtig, dass ich auch mein Leben lebe und mich nicht verrenne. Und deshalb ist für mich irgendwie immer wieder wichtig, dass ich ein bisschen Phasen habe, wo ich rauszoomen kann und wo ich bisschen zum einen, also Batterien wieder auflade, auf mich selber schaue, macht mir das, was ich mache, noch Spaß? Ist es sinnvoll oder ist es besser, dass ich jetzt mit neu orientiere? Also einfach das in Frage stellen mit einer gewissen Distanz, was ich gerade mache und dann praktisch wieder entweder sich wieder bewusst für das entscheiden, was man macht, oder halt eben sich ein bisschen was Neues trauen, ein bisschen raus aus der Komfortzone. Und ich finde, es ist einfach, es passiert oft so zu schnell, dass man im Hamsterrad drinnen ist und dass man dann Dinge macht, die man eigentlich nicht mehr gern macht, deshalb auch nicht mehr gut macht. Und ich finde, dafür ist unser Leben und unsere Energien und Ressourcen sind dafür zu schade.
Bei Epson, du hast ja davor kurz angesprochen, hast du das, was du vorher im EU-Parlament ja mitbestimmt hast oder woran du mitgearbeitet hast, hast du dann ja von der anderen Seite kennengelernt, wo jetzt an die Bestimmungen angewandt werden. Braucht mir das alle öfter mal, dass wir in die Schuhe der anderen innen schlüpfen und wandern müssen?
finde ich eigentlich schon gut. Also natürlich gibt es auch Leute, die es nicht brauchen und einen gewissen Pragmatismus oder Realcheck auch so schaffen. Aber für mich war es schon ganz wichtig, ich bin ja danach nochmal in die Politik zurückgekehrt und ich glaube, das war dann für mich eigentlich total wichtig, eben dieser Realitätscheck, um einen gewissen Pragmatismus auch zu lernen. Und also ganz konkret, ja, im Europäischen Parlament haben wir das Kreiswirtschaftspaket eben ausverhandelt. Und das habe ich dann eben für Epson unter anderem eben umgesetzt. Und natürlich sind dort extrem viele wichtige Elemente drinnen, aber auch einige, die halt ein bisschen bürokratisch sind oder die halt nicht wirklich einen Mehrwert bringen, aber viel Ressourcen bedürfen. Und deshalb finde ich es halt wichtig eben, dass man, dass es da einen engeren Austausch eben zwischen Realität und Policymaking eben gibt.
Du hast gerade gesagt, du bist dann nachher nochmal in die Politik, dann aber in Österreich, also du bist dann nach Wien gegangen, dort, wo zuerst deine Schwestern waren, aber die waren, glaube ich, schon wieder quasi nicht mehr dort, oder?
Das teilweise, hat so, ja, genau.
Es hat fast einen fliegenden Wechsel gegeben. Das war in einer total heißen Phase, also auch politisch wahrscheinlich, wenn man die letzten Jahre zurückschaut, wahrscheinlich die heißeste Phase, was wir gehabt haben, die Corona-Pandemie. Da ist ja total viel passiert. Du bist im Gesundheitsbereich dann dort gewesen. Mit welchem Blick schaust du da zurück, was du da erlebt hast?
Südstern Connect. Die Podcast-Reihe erzählt von Südsternen in der Welt. Vielen Dank für die Unterstützung. Stiftung Südtiroler Sparkasse.
Da ist ja total viel passiert. Du bist im Gesundheitsbereich dann dort gewesen. Mit welchem Blick schaust du da zurück, was du da erlebt hast?
Also es war im Auge des Zyklons, im wahrsten Sinne des Wortes. Es war eine sehr, sehr intensive Zeit, aber unglaublich spannend. Natürlich auch ein Privileg als Südtirolerin eben in so einer wichtigen Position, eben also im Kabinett eben des Gesundheitsministers, tätig sein zu dürfen, wo man wirklich sehr viel Gestaltungsspielraum auch hat. Gleichzeitig ja, habe ich auch total skurrile Erinnerungen, wo ich zum Beispiel, als ich dann im Urlaub zu Weihnachten mal auf einem Gletscher war mit Freunden aus den Niederlanden oder mir die Sellerrunde gemacht haben und dann plötzlich irgendeine Krise ausbricht. Gibt es eine Variante aus China und da ist dann egal, ob man auf Urlaub ist oder nicht, da muss man einfach in der Situation dann funktionieren. Da habe ich dann noch in Erinnerung, eben, wo ich die ganze Sellerrunde telefoniert habe, am Lift überall und dann irgendwann einmal eine Videokonferenz auf einer Berghütte gemacht habe, habe ich mir einen ruhigen Ort gesucht und plötzlich sind im Hintergrund dann so Soundchecks losgegangen mit DJ Ötzi und ich habe in der Videokonferenz dort auf der Berghütte den Minister und 30 Beamte eben gehabt und haben wir wichtige Entscheidungen halt treffen müssen und das sind so halt die Sachen, wo man an denen man sich halt ein Leben lang natürlich erinnert.
Du kannst dir nie mehr erinnern, wenn nicht DJ Ötzi im Hintergrund
ja, ganz
war.
Genau.
Wo war ich, als diese wichtige Entscheidung getroffen worden ist? Ich war auf der Hütte mit DJ Ötzi,
ganz
oder?
Ganz genau. Und alle haben mitgehört.
Seien das nachher auch so die Momente, wo man sich dann wieder herauszoomt, wie du sagst, wo man vielleicht auch hinterfragt, ob das, was man tut, das ist, was man ewig dienen will, dass wenn man einmal mit den Freunden einmal etwas Tolles machen kann und dann ist allem was anderes, was so absolut dringend ist, was man auch vielleicht rauszoomt aus dem Moment im Moment sein. Sind das auch selber Momente, wo du noch oft vielleicht gespürt hast, jetzt ziehe ich mich wieder mal an ihn zurück?
Auf Dauer schon. Im Moment selber, dann hat man so einen Adrenalinkick, dass man einfach nur funktioniert. Weil es ist dann auch so, in solchen Situationen kann man leider nicht weiter delegieren, sondern dann kriegt man einfach Anrufe aus den Nachbarstaaten, aus dem Außenministerium und so weiter. Und dann muss man einfach, dann kann man solche Dinge einfach nicht auf morgen verschieben. Dann, wenn es darum geht, ob Einreisebeschränkungen zum Beispiel ab morgen oder heute eben getroffen werden müssen, dann kann es nicht verschoben werden. Und dann denkt man nicht lange drüber nach, will ich jetzt eigentlich Freizeit haben oder nicht. Dann ist es eher so, dass man doppelt schlechtes Gewissen hat, halt auch den Leuten gegenüber, die mit dir auf Urlaub sind und in deinem engsten Kreis. Ich meine, die verstehen, haben mehr Verständnis dafür, aber das ist eher dann das, was man teilweise stresst.
Hanna, du bist ja nicht offen, beruflich die irgendwie allem wieder mal neu zu orientieren oder das, was du kannst, in andere Gebiete einzusetzen. du bist ja sicher jemand, der allem wieder was Neues sucht, einen neuen Ansporn sucht. Ich so gleich zwei Stichpunkte Theaterkurs hast belegt. Du hast eine Sommelier-Ausbildung, glaube ich, machst allem noch oder bist noch in die Endzüge. Und sehr lustig, da muss ich noch mal kurz spicken, du bist in Wien in eine WG mit 4 Männern gezogen. Also Theaterkurs, Sommelier-Ausbildung, WG mit 4 Männern. Also ich glaube, ehrlich, es gibt Leute, die schreiben über so eine Erfahrung ein Buch.
Ja, vielleicht sollte man es noch überlegen.
Was hast du über die gelernt in der Zeit, wo du einfach einmal Auszeit, aber du hast sie ja gefüllt mit Leben in dem Sinn.
Ganz genau. Also es sind dann die Momente, wo ich sage, okay, jetzt mache ich mal was für mich. Zum Beispiel im Theaterkurs, es ist manchmal eben in dem verrückten Alltag, geht dann die Kreativität eben verloren. Und deshalb war es mir halt wichtig, eben, ich denke mal, wir alle spielen gewisse Rollen oft so im beruflichen Alltag oder haben gewisse Masken drauf. Und deshalb ist es ganz interessant, eben so die Theaterschule, eben, wo man auch also professionell in unterschiedliche Rollen eben hupfen kann. Das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, mache ich immer noch eben. Und gleichzeitig Sommelier-Ausbildung, ja, die habe ich gemacht, das habe ich fertig gemacht und mache derzeit eben auch noch die Weinakademie in Rust. Und das ist auch einfach eine Leidenschaft. Das ist ein bisschen wie Rätselraten, wenn man Weine blind verkostet und dann analysiert. Das ist natürlich, sind wir Freaks, kann man es von außen betrachtet sagen. Aber ich finde,
hast du ein Talent dafür?
Ja, ich glaube schon.
Das ich glaube, gewisses kann man lernen, oder?
Genau, das ist eine Mischung.
Aber
ja.
Ein kleines Quäntchen Talent genau. Schadet nicht, oder?
Ja, genau.
Die Mango von der Himbeere zu unterscheiden. Oder
ganz
so.
Genau, ganz genau.
Es hat bei dir ja ein bisschen etwas Familiäres mit dem Wein. Mhm. Deine Eltern führen ein Weingut. Kannst du dir irgendwann vorstellen, vielleicht mit einer von deinen Schwestern das einmal zu machen in der Zukunft?
Ja, das ist durchaus ein Thema, eben, dass man irgendwann mal in der Zukunft, dass man das als Schwestern gemeinsam übernehmen. Das ist auch ein Mitgrund, eben, warum ich die Ausbildung gemacht habe oder mache. Aber es ist auch schlichtweg eine Leidenschaft. Also,
was findest du spannend am Wein oder am Thema Wein?
Ja, es ist zum einen ein Kulturgut und es ist einfach, also ich bin einfach, also ich habe eigentlich einen guten Gaumen. Ich glaube, den hat meine Mama von klein auf mit uns eben.
Ganz genau.
Meine Mama hat von klein auf mit uns eben so ein bisschen immer blind Gewürze, hat sie uns riechen lassen oder kosten lassen. Also es ist von klein auf so ein bisschen trainiert worden. Und ich finde es einfach ja, interessant, eben. Also, es ist ein landwirtschaftliches Produkt, eben, das da in Südtirol einfach durchwegs Spitzenqualität erreicht. Und es macht einfach Freude eben. Und ich finde es einfach auch toll, wie man aus einem Glas so viele unterschiedliche Dinge rauserkennen kann. Wie es produziert worden ist, wo es hergestellt worden ist, was für Rebsorten, was für unterschiedliche Geschmäcker man hat. Also es ist,
jetzt stelle ich mir die gerade vor, wie du in deiner WG 4 Männern was über Wein erzählst und die sind alle sprachlos.
Ja, und die verkosten brav mit und lernen dazu.
Hast du einen Lieblingswein? Gibt es eine Lieblingssorte?
Schwer zu sagen. Also ich habe sehr, sehr gern deutschen Riesling. Dann natürlich unseren Cora-Wein, muss ich jetzt sagen. Und schon habe ich auch sehr, sehr gern Pinot Noir. Wobei es wirklich davon abhängt, zu was man was trinkt. Also bei welcher Temperatur und so weiter. Also ich finde alle Weine spannend, wenn sie gut gemacht sind.
Wie leicht, Hanna, ist denn dir das gefallen, allem wieder die neu auf den Weg zu machen? Das klingt ja so. Einfach, wenn man das jetzt hört. Mhm. Aber das ist sicher auch mit Gedanken und Zweifel verbunden. Wie hast du das geschafft, die Entscheidungen zu treffen?
Ich glaube, es wichtig ist, dass man den Mut hat, einmal eben zu warten, bis sich was Neues ergibt und nicht immer die gleiche, die erste Tür aufzumachen. Das ist schon wichtig, das ist nicht immer einfach, selbstverständlich, aber nur so ergeben sich halt dann wirklich auch tolle Möglichkeiten, weil man natürlich ist es auch eine privilegierte Situation, auch die Möglichkeit zu haben, jetzt nicht immer sofort eben die erste Jobmöglichkeit ergreifen zu müssen. Gleichzeitig ja, kann es auch anstrengend sein, eben solche Phasen, eben, wo man sich dann neu orientiert. Aber bis jetzt kann ich nur sagen, hat sich's immer ausgezahlt und habe ich von den Phasen selbst dann auch extrem viel mitgenommen und gezehrt.
Was hast du dann zu sagen, was waren so ganz entscheidende Punkte, was du da gelernt hast, auch in den Phasen?
Ja, auch wieder Zeit für sich selber zu haben, eben, also mit der Zeit, also die Zeit auch sinnvoll zu nutzen und wie gesagt, eben auch raus zu zoomen und in Frage zu stellen, ob das, was man macht, ob das sinnvoll ist oder ob man lieber was anderes macht.
Hanna, du hast ja vorhin erzählt, die Politikerin, bei der du in Brüssel warst, kann man schon als Vorkämpferin auch für Frauen und für Frauenrechte und das so bezeichnen. Und die denke ich mir, das beeinflusst einen auch und prägt einen auch. Was hast du so erlebt? Du hast ja in ganz unterschiedlichen Kontext Frauen auch in der Arbeit kennengelernt. Brauchen sie mehr Self-Empowerment?
Ja, auf jeden Fall, glaube ich schon. Ich habe total viele tolle Frauen kennengelernt, die sich wirklich in einer männerdominierten Welt eben gut durchsetzen können. Gleichzeitig aber sehr, sehr oft, gerade im politischen Kontext eben, gesehen, dass Männer sich viel leichter tun, eben, Raum und Platz einzunehmen als Frauen. Eben, dass Frauen viel mehr überlegen, ob sie was sagen, was sie sagen, eher zurückhaltender sind, schüchterner sind. Und das war schon etwas, was eben zum Beispiel eben auch die Ulrike Lunacek, meine damalige Chefin, mir gelernt hat. Sie hat gesagt, ihr ist auch nicht immer leicht gefallen am Anfang, aber sie hat sich dann selber halt oft gezwungen, dann noch was zu sagen oder auch noch Präsenz zu zeigen. Und das ist halt teilweise eben schon wichtig. Also ich bin zwar ein Fan davon, dass man jetzt nicht redet, ohne dass man was zu sagen hat, selbstverständlich, aber dass man sich nicht runterreden oder wegreden lässt.
Kannst du heute eine Bewerbungsanzeige für etwas anderes lesen mit deinem Wissen, was du jetzt hast als Frau, dass du auch sagst, ja okay, da sind jetzt 10 Skills gefordert und ich habe 7, aber 3 habe ich nicht, 4 habe ich 5 andere gute. Kann ich mich trotzdem bewerben?
Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Also mir hat einmal eine HR-Managerin gesagt, dass tendenziell eben also sich Frauen nicht bewerben also auf Stellen, wenn sie nicht alle Erfordernisse eben erfüllen. Und Männer hingegen trauen sich mehr zu. Und deshalb ist es wichtig, eben, dass man auch, wenn man nicht alle, wenn man sich selbst nicht alles zutraut oder wenn man denkt, okay, ich habe jetzt nicht alle Erfordernisse eben erfüllt, dass man es trotzdem eben versucht. Weil ich, ja, wenn du auf die Frage zurückkommend, ich lese Curricula schon anders mittlerweile. Ich denke mal, es ist nicht nur die beruflichen Erfahrungen oder das Studium, was jemand praktisch abgeschlossen hat, sondern es ist auch total wichtig, eben solche sogenannte Soft Skills. Das habe ich überall, also in allen Jobs gemerkt, das Zwischenmenschliche, also wie man miteinander reden kann, ob man kompromissfähig ist. Die sind extrem wichtige oder auch, dass jemand Begeisterung für was mitbringen kann. Gerade wenn es darum geht, eben Leute zu überzeugen oder etwas zu verkaufen. Das sind lauter Soft Skills, die vielleicht oft nicht im Curriculum drinstehen, aber die total wichtig sind. Und was ich auch spannend finde, eben wenn Leute eben nicht so gerade Curricula haben, sondern ein paar Quereinsteiger oder Leute, die mal ganz was anderes gemacht haben, in ganz einer anderen Branche waren und sich dann irgendwann einmal entscheiden, okay, ich mag jetzt in die Politik gehen oder ich mag jetzt in einen Konzern gehen, aber davor war ich Künstlerin zum Beispiel.
Die Zeiten von 30, 40 Jahren auf dem gleichen Stuhl seien sicherlich vorbei, oder?
Nicht erzwungenermaßen, also ich will es auch gar nicht verurteilen, wenn Leute sich in einem Unternehmen wohlfühlen, dann braucht es auch solche Leute, die dann die Erfahrung von Generation zu Generation weitergeben, aber ich persönlich bin nicht der Typ dazu und ich merke einfach, ja, nach 4, 5 Jahren, dann ist bei mir oft dann Zeit zu wechseln.
Brauchst du was Neues, Hanna?
Ja, neue Herausforderung.
Im Moment bist du ja auch so an einem Wendepunkt, kann man vielleicht sagen, genau. Ohne jeden Stress. Jedoch, du pendelst ja zwischen Wien und eben deiner Heimat. Jetzt bist du gerade eine Woche da. Die Liebe zur Heimat ist ganz groß, das merkt man bei dir auch, das scheint wirklich durch. Was darfst du sagen? Haltet die aber bisher noch davon ab, den Schritt zurück zu machen und zu sagen, ich suche mir vielleicht da etwas oder ich kriege da ein Angebot. Was hat Wien im Moment noch mehr für die? Mhm.
Ja, ich glaube einfach, dass die beruflichen Möglichkeiten leider noch im Ausland einfach besser sind. Es ist ein bisschen internationaler, auch besser vernetzt eben. Und leider ist Südtirol jetzt nicht so leicht eben zu erreichen. Gleichzeitig, ja, ist für mich Südtirol war's immer und ist es immer noch einfach so ein Rückzugsort. Also ich muss sagen, gerade in den stressigsten Phasen bin ich immer wieder übers Wochenende einfach nach Südtirol, um Energie zu tanken, um auf irgendeinen Gipfel rauf zu gehen und einfach so ein bisschen einen Weitblick zu kriegen. Das klingt jetzt so pathetisch, aber es ist wirklich so, das hilft einfach unglaublich, so ein bisschen rauszoomen. Perspektive wechseln, das ist mir in Südtirol immer eigentlich am besten gelungen und das war halt für mich immer super, gerade in stressigen Zeiten.
Kannst du dir vorstellen, in politischem Kontext in Südtirol zu arbeiten mit der Erfahrung, die du natürlich allem hinter die Kulissen mitbringst? War es spannend? Geschichten gibt es genug,
wie man ja alle wer hört. Weiß, was die Zukunft bringt, sagt niemals nie. Wie gesagt, also ich bin eher der Mensch, der in der zweiten Reihe gerne ist, als in der ersten Reihe, weil ich glaube, dass man dort unglaublich viel eben gestalten kann, ohne jetzt verbrannt zu werden. Also es ist auch so, was die Geschichte ist, dass man in der ersten Reihe, das habe ich halt auch selber erlebt, eben gerade während Corona-Zeiten, mit Morddrohungen. Also wir haben teilweise eben dann den Hinterausgang, auch wir als Mitarbeiterinnen eben nehmen müssen, weil die Leute auf die Barrikaden gegangen sind. Das waren natürlich extreme Zeiten. Aber ich denke mal, es ist einfach ein riesiges Opfer, also dass man nicht nur sich selber, sondern auch der Familie zumutet.
Woher hast du die Energie genommen in den wirklich ganz extrem intensiven Phasen, also sei es im EU-Parlament, als auch noch im Kontext von der österreichischen Regierung, wo du da gearbeitet hast? Wie, woher nimmst du da die Kraft, das dann auch wirklich mit nicht gleich 8-Stunden-Tagen durchzuziehen?
Also es ist so, dass die Energie kommt davon, wenn mich etwas interessiert und begeistert und ich eine Leidenschaft für etwas habe, dann bringe ich einfach die Energie auf. Gleichzeitig schaue ich, egal wie viel, ob es jetzt 60, 80 Stunden sind oder whatever, dass ich genug Zeit habe einfach für Sport und einen gewissen Ausgleich eben. Also, dass man, und wenn es gar nicht geht, dass im richtigen Moment dann einfach sagen, okay, genug. Manchmal geht es nicht, aber dann war es okay, dann sind es jetzt die nächsten 24 Stunden oder ist es das Wochenende einfach, das man mal opfern muss. Aber grundsätzlich eigentlich schon immer im richtigen Moment einfach sagen, okay, morgen gehe ich einfach später ins Büro.
Ja, liebe Hanna, wir kommen jetzt zu unserer kurzen Fragerunde. Davor hast du gesagt, du machst einen Theaterkurs. Welche Rolle tanzt du gerne mal auf der Bühne verkörpern?
Welche Rolle? Carmen vielleicht.
Rudern oder Bergsteigen?
Schwere Frage. Eigentlich beides. Aber wenn ich mich für eins entscheiden muss, dann schon das Bergsteigen.
Weinverkostung oder Politikdiskussion?
Das geht Hand in Hand eigentlich. Also ich habe oft bei schweren Verhandlungen dann am Ende eine Weinverkostung organisiert, wo wir dann gelöst, sachlich weiterverhandelt haben. Also es ist manchmal ist es ganz gut, um die Fronten, die sich verhärtet haben, wieder ein bisschen aufzulockern. Also beides.
Das bringt mich zur nächsten Frage, die ich eigentlich gar nicht notiert gehabt habe. Ist Südtiroler sein manchmal ein Türöffner?
Glaube ich schon, ja. Ich glaube, dass Südtirolerinnen grundsätzlich total effizient sind, totale Arbeitstiere und herzlich. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man die Herzlichkeit in einen sehr durchgetakteten Alltag eben nicht verliert.
Bozen oder Brüssel?
Bozen, definitiv.
Bauchgefühl oder Excel-Tabelle?
Bauchgefühl.
Was war bisher dein mutigster Schritt?
Vielleicht schon ins Auge des Zyklons einzusteigen, also während der Corona-Pandemie.
Wolltest du zuerst gar nicht, gell?
Genau, ich hab zweimal Nein gesagt und dann aber das dritte Mal Ja. Nach der ersten Woche habe ich mir dann nochmal überlegt, ob ich vielleicht doch absage, weil ich mir gedacht habe, das ist extrem intensiv und verrückt einfach, was sich da abspielt. Und gleichzeitig will ich es auf keinen Fall missen, also... Ja, bin ich dankbar für die Erfahrung.
Mit der ganzen Erfahrung, die du bis jetzt gemacht hast, was bedeutet dir heint Erfolg?
Das ist eine große Frage, je nachdem, wie man Erfolg definiert. Aber ich glaube, Erfolg ist für mich schon sehr, sehr wichtig. Also Erfolg muss nicht nur beruflich sein, sondern Erfolg ist auch einfach, dass man einen positiven Mehrwert einfach für die Gesellschaft schafft.
Was wünschst du dir für die nächste Phase deines Lebens?
Wieder eine neue spannende Herausforderung, eben, die mir Freude macht, wo ich das Gefühl habe, eben, dass ich positiven Mehrwert eben schaffen kann. Und gleichzeitig eben die Balance zu halten, eben meine Hobbys weiter ausführen kann und auch eben meine Familie nicht zu kurz kommt.
Und dabei immer wieder ein gutes Glas Wein. Oder?
Ganz genau.
Ja, danke, liebe Hanna. Es war wieder sehr interessant heute. Und in alle, die ins Tool gekocht haben, sagen wir auch noch danke. Und bis zum nächsten Mal bei Südstern Connect.
Dankeschön, Verena.
Mit Unterstützung der Stiftung Südtiroler Sparkasse.